sind Uta und Isi und wir sind Alte Sau. Naja, also Uta zumindest. Bei Alte Sau rollen wir alle zwei Wochen mit Tabus und Generationsstereotypen auf. Ohne Skript und mit einer guten Tasse Kaffee in der Hand. Denn 50 ist weitaus mehr als Scheidentrockenheit und Schmeichelmode und 20 auch mehr als Instagram und Tinder. Diese Folge ist die erste seit, ich glaube, 3 oder 4 Folgen, die wir nicht angekündigt haben, die eine absolute Überraschung ist. Zu Recht auch, weil es einfach ein totaler Burner ist.
Absolut.
Absolut.
Hoher Besuch in meinen Hallen.
Das sowieso. Und bevor wir jetzt weiter auf die Folter spannen, wer denn der hohe Besuch ist und warum sie sich in unsere trauten Heime verloren haben, liebe Elke Christina, erzähl doch mal, wer bist du, worüber wollen wir heute vielleicht so sprechen und was machst du so?
Ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Mein Name ist Elke Christina Röder und um nicht alle auf die Folter zu spannen, ich bin die Oberbürgermeisterin der wunderschönen Stadt Norderstedt. Ja, das finde ich auch völlig in Ordnung. Norderstedt denkt man ja immer, ist nicht eigenständig. Viele denken, weil die U1 dort endet, das gehört noch zu Hamburg. Tut es nicht. Wir sind Schleswig-Holstein. Und wir sind die viertgrößte Stadt in Schleswig-Holstein, haben aber 18 Kilometer Grenze zusammen mit Hamburg. Und ja, da ist eine Frau an der Spitze, wo ich finde, das ist absolut richtig und gut.
Ja, und nicht nur das, ne? Das ist auch absolut außergewöhnlich in Deutschland.
Ja,
dass eine Frau an der Spitze einer, also eine Oberbürgermeisterin oder Bürgermeisterin in Hamburg, in Deutschland, das ist absolut was Besonderes.
Ja, es ist sicherlich besonders, wenn man sich die Statistik anguckt, also von allen Oberbürgermeistern, Bürgermeistern und so weiter, sind 8% weiblich. Aber
genau
in Schleswig-Holstein, da sind wir schon sehr gut und sehr besonders davor, denn wir haben nur 4 Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterinnen und 2 davon sind weiblich. Also ja, da haben wir die
50-50.
Ja.
Ja, richtig gut.
Davon könnten so manche Unternehmen fast alle nur träumen.
Gut, aber bei 4 ist das auch nicht so schwer. Das muss man vielleicht fairerweise dazu sagen.
Aber wir kennen viele Vorstände, also wir nennen jetzt hier keine Namen von Unternehmen, die wir kennen. Da gibt es 4 Vorstände und da sitzt nicht eine einzige Frau. Ne? Nee, das, also finde ich wirklich toll.
Gut, aber das ist gerade im politischen Bereich oder gerade als Oberbürgermeisterin ja immer eine Sache, ich muss ja gewählt werden. Und ich werde von den Bürgerinnen und Bürgern einer Stadt gewählt. Und da kommt es ja nicht nur darauf an, bin ich eine Frau oder bin ich ein Mann? Oder sagt jemand, ach, das müssen wir jetzt mal nach Quote machen. Die zieht da nicht und die kann man ja nun auch nicht einrichten. Mhm. Sondern es geht einfach darum, kann ich als Frau die Bevölkerung davon überzeugen, dass ich die Bessere bin? Dass ich diejenige bin, die wirklich mehr kann als ein Mann? Und von daher ist das für uns Frauen wieder die besondere Herausforderung, wie in vielen anderen Bereichen auch.
Wollte ich auch gerade fragen, das ist da tatsächlich genau auch so. Es ist eine große Herausforderung, auch als Frau. Also du musst dich als Frau da anders beweisen, als ein Mann das müsste.
Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Also hast du das Gefühl, weil ich natürlich immer mit auch manchmal einer pessimistischen, aber meistens einer sehr rosaroten Brille aus meiner Generation so da drauf gucke, weil es mir schon verhältnismäßig, glaube ich, sehr gut geht, wie mit mir umgegangen wird, ehrlicherweise. Hast du das Gefühl, dass tatsächlich die andere Dinge entgegenschlagen, manchmal als männlichen Kollegen? Oder?
Ich denke, ich habe da nicht nur das Gefühl, sondern man kann an der Stelle auch ganz klar sagen, Frauen werden in der Politik anders behandelt als Männer. Politik ist da sowieso in vielen Punkten oder sehr häufig rustikal unterwegs, wenn ich das mal elegant ausdrücken darf. Und da wird sich natürlich auf einem hohen Level hier oder da gestritten mit einem Schlagabtausch. Und vieles gehört auch dazu. Was wichtig ist, dass auch die, die sich mit dem Schlagabtausch vorher gestritten haben, danach auch noch ein Bier trinken gehen können. Und das bitte ich in Tüdelchen zu setzen, das Bier. Weil man viele Dinge auch nur zusammen hinbekommt. Mit Frauen an der Spitze wird anders umgegangen, weil man sie nicht so respektiert. Da wird wesentlich despektierlicher mit umgegangen. Und wenn man sich jetzt mal ganz Schleswig-Holstein anguckt, das zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Netz. Eine Kollegin von mir hatte Schwierigkeiten, weil angeblich ihre Röcke zu kurz waren.
Was?
Ja.
Und Moment, ganz kurz, nee, da muss ich ganz wirklich einhaken. Was? Also inwiefern hatte sie ein Problem? Wurde sie von?
Es kam von Ratsvertretenden, wenn ich das mal so sagen darf, die dann die Kritik auf die Bahn gebracht haben, dass die Röcke zu kurz sind und das ginge ja nicht. Und das sind so Sachen, bei einem Mann würde das keinen Menschen interessieren, ob er zum 30. Mal die gleiche Krawatte umhat oder ob er jeden Tag den gleichen Anzug anhat, weil da achtet man halt nicht so drauf und das ist jetzt sehr extrem, wenn ich das so sage. Aber bei einer Frau ist es ganz wichtig, da wird immer geguckt, ach, sie hat schon wieder das gleiche Kleid.
Das ist Wahnsinn, ne?
Oder?
Auch bei Angela Merkel damals, wie oft sie welchen Anzug anhatte, wo ich mir dachte, Leute,
erinnert euch doch mal an die Phase, wo Frau Merkel das erste Mal ein langes Abendkleid
bei
den Festspielen anhatte.
Oder?
Und da war der Ausschnitt so, dass dann die Medien bei einem normalen Ausschnitt mit der Kamera fast reingefallen sind, wo ich nur gedacht habe, wie unverschämt. Was würde man bei einem Mann nie machen? Und das sind schon so Dinge, da wird man als Frau anders behandelt, aber da muss man lernen, mit umzugehen.
Ja. Das ist ja auch immer, man sagt ja immer, also das hat ja gar nichts mit dem kurzen Rock zu tun, sondern das hat was mit dem zu tun, der auf den kurzen Rock guckt. Ne? Also was hat der eigentlich für ein Problem und was versucht er eigentlich vielleicht auch gerade damit zu vertuschen, würde ich jetzt mal sagen. Ne?
Ja, aber dann unterstellt ihr jetzt, dass die Kritik nur von Männern gekommen ist?
Nee, auch von Frauen. Also ich sage jetzt mal generell von der Person,
also in dem Fall war es auch Kritik, am Anfang fing es an, durch Frauen vorgebracht und da muss man schon sagen, das ist ein großes Kino. Aber gut, das ist so. Ich weiß, wenn ich mich auf das politische Parkett begebe, dass da nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und ich weiß auch, dass ich verantwortlich bin für die ganze Stadt, für alles, was passiert, ob ich was dafür kann oder nicht. Ich muss die Verantwortung übernehmen und ich muss mir auch die Kritik gefallen lassen. Und es ist natürlich für die Parteien, die bei uns in der Stadtvertretung sitzen, sehr einfach, immer wieder zu sagen, sie müssen und sie haben nicht und dann einfach auch ihre Vorstellungen zu versuchen, da durchzukriegen. Und schuld ist natürlich immer die Oberbürgermeisterin und die Verwaltung hat hier oder da immer schlecht gearbeitet. Nein, so schlimm ist es nicht. Also wir kriegen auch Lob und in einigen Bereichen ist die Politik auch so, dass sie es durchaus anerkennt und durchaus wertschätzt. Aber sie sind auch mit Kritik sehr, sehr schnell und ich sage mal, man braucht ein dickes Fell.
Aber das ist total spannend, weil du sagst gerade so, man ist für alles zuständig irgendwie, natürlich, also man hält für alles seinen Kopf irgendwie hin. Und tatsächlich auch mit dem Beispiel von Angela Merkel, das habe ich mich immer gefragt und jetzt kann ich es endlich mal jemanden fragen, eine Person, die wirklich in der Politik arbeitet. Hast du manchmal das Gefühl, man sieht dich als Institution und nicht als Mensch? Also so wie mit Angela Merkel, wo man war, wow, sie ist eine Frau, sie hat einen Körper. Also du musst für alles gerade stehen, im Endeffekt ist man für alles natürlich qua Rolle irgendwie verantwortlich, aber dass man nicht sieht, dass da Menschen dahinter sind, habe ich manchmal das Gefühl, dass die Institution Bürgermeisterin, die Institution Kanzlerin, wo ist die Menschlichkeit so in deinem Job, wenn du das einstufen müsstest?
Also ja, man sieht die Position, aber es kennt mich doch auch keiner privat. Also viele von denen kennen mich als Oberbürgermeisterin, die kennen meine Rolle, die wissen, wie ich als Oberbürgermeisterin agiere, aber die haben noch nie mit mir zusammen irgendwo am Esstisch gesessen oder haben mit mir zusammen privat eine Party gefeiert oder haben mit mir am Strand gesessen und wissen, wie ich privat als Mensch bin. Von daher können sie ja auch nur die Oberbürgermeisterin sehen. Und seid ehrlich, jeder in seinem Job, wenn ich professionell hier oder da handeln muss, handelt natürlich anders, als wenn er als Privatperson irgendwo mal nett zu einem Klönschnack kommt und einfach sagt, ich muss auch nicht aufpassen, dass ich irgendwo mal was falsch sage.
Du meinst so wie in einem Podcast zum Beispiel? Nein, Spaß.
Nein, aber häufig ist es ja so, wenn ich eine politische Aussage mache, dann wird die auf die Goldwaage gelegt. Und dann muss ich natürlich genau aufpassen, dass ich keinem auf die Füße trete, weil das möchte ich ja gar nicht. Voll. Ich möchte keinen beleidigen oder ich möchte auch keinem wehtun. Aber ich muss auch von der Lösung her das Problem so umreißen, dass es auch von allen verstanden wird. Und da kann ich nicht mal locker flockig sagen, ja, halt doof gelaufen, ne?
Ja, total.
Also das ist etwas, da würde man einen politischen Shitstorm abkriegen, wenn man sich locker hinsetzt und sagt, ja Leute, das haben wir jetzt nicht so gut auf die Reihe gekriegt, ist mal doof gelaufen, ne? Also das geht auch nicht und das ist auch eine Antwort, die darf man als Amtsperson an so einer Stelle auch nicht geben, selbst wenn man das denkt. Und selbst wenn es vielleicht auch den Tatsachen entspricht, dass man sagt so, ja, da waren die äußeren Umstände aber ganz schön blöd. Ist so, dass man dann trotzdem seriös damit umgehen muss.
Das finde ich aber total interessant, weil das ist nämlich eine Frage, die ich mir auch noch aufgeschrieben habe oder dringend auch dir stellen wollte, weil in meiner ganzen Bubble, wir reden sehr viel immer über die Bubbles, in denen wir uns befinden und wo man aktiv ist und wo man noch nicht aktiv ist, habe ich schon das Gefühl, dass im Verhältnis zu vor 5, 6 Jahren mein Instagram zum Beispiel, meine Social-Media-Kanäle viel politischer geworden sind und viel mehr geteilt wird, viel mehr politische AktivistInnen auch eine Stimme haben und auch irgendwie fast schon Influencerinnen geworden sind und Influencer. Aber die haben natürlich genau das, was du meinst. Die können ja mal sagen, das finde ich scheiße. Und die können auch mal sagen, das ist richtig doof gelaufen, weil sie eine ganz andere Rolle haben. Und ich frage mich immer, was das mit so politischen Ämtern wie mit deinem macht, dass es heutzutage so viel durch so eine sehr junge, sehr internetaffine, getriebene Generation so ein Verständnis von politischem Aktivismus gibt, der aber wahrscheinlich, musst du jetzt sagen, vielleicht ist es auch nicht so, aber von meinem Gefühl ja schon abweicht von dem, wie dann wirkliche Politik aussieht und gerade auch Kommunalpolitik aussehen kann, oder?
Ja, sagen wir mal so, das Leben ist insgesamt wesentlich schneller geworden. Wenn man sich überlegt, früher, ich will jetzt nicht sagen, war man mit einer Brieftaube unterwegs, aber früher sind Briefe geschrieben worden oder es gab nur die Tageszeitung. Heute habe ich eine Informationsflut ohne Ende, nicht nur über Social Media, sondern auch über zigtausend andere Kanäle. Jeder ist online und jeder hat jede Information sofort. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, wo habe ich die Information her? Ist
total,
es das, was es früher gab, so nach dem Motto, ich war beim Friseur und die Frau Müller von nebenan, also die hat erzählt. Also die klassische Gerüchteküche, wo man sich immer gesagt hat, na, ob das alles so wahr ist, ich weiß es nicht. Oder ob man heute das auch aus den Medien hat, die auch online sind, die natürlich, weil sie auch nicht mehr so viel Zeit haben, auch gar nicht mehr so sauber recherchieren können. Das heißt, da schreibt jemand als Medienvertreter, weil er 5 Informationen schon hat, ihn aber Information 6, 7, 8 fehlt, fängt an, einen Artikel zu schreiben und er wird dann für bare Münze genommen, obwohl entscheidende Informationen vielleicht noch fehlen, weil sie noch nicht recherchiert werden konnten.
Dann unterscheidet sich das gar nicht so sehr von der Friseurin, oder?
Nein.
Dachte ich gerade, ja. Weil es also nicht, dass ich jetzt sagen würde, okay, dann ist das auch oft schlecht recherchiert, das gar nicht. Aber du kommst schnell an, also erstens kannst du schnell eine Information teilen, dann ist sie schnell erhalten und du kannst dir so noch schneller eine Meinung bilden und die dann auch wieder kommunizieren.
Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, derjenige, der dann vernünftig recherchieren soll, um dann einfach auch einen Artikel zu schreiben, der hat ja das gleiche Problem wie wir alle. Der hat gar keine Zeit mehr.
Ja,
Schnell oder wie viel Zeit brauche ich denn, um alle Informationen zusammen zu haben? Und derjenige, der dann da als Medienvertreter sitzt, muss ruckzuck ganz schnell gucken, dass er irgendeinen Artikel raushaut. Das heißt, in vielen Bereichen, und das ist jetzt gemein, das so zu formulieren, haben wir ein gewisses Bildzeitungsniveau.
Das ist nicht gemein, das ist vollkommen korrekt, meiner Meinung nach.
Nein, aber es ist insofern gemein, weil ich denke immer an die, die auf der anderen Seite sitzen. Ich möchte heutzutage kein Redakteur sein und innerhalb kürzester Zeit Sachverhalte, die Infos zusammenkriegen, sie bewerten. Ich kann immer noch sagen, wenn ich vor meiner Politik stehe und irgendwelche Fragen und dergleichen kommen, ja, das nehme ich mit, das klären wir. Da müssen wir noch eine Sachverhaltsaufklärung machen. Da kann ich Ihnen jetzt zum jetzigen Zeitpunkt das Ergebnis noch nicht sagen, das kriegen Sie gerne nächstes Mal. Das kann ich als Redakteur nicht. Also auf der Stelle möchte ich gar nicht sitzen, weil mir ist es wichtig. Ich meine, ich muss das ehrlicherweise sagen, habe ich euch vorhin nicht verraten, ich bin Juristin.
Juristisch.
Ja, ihr wusstet das. Aber eure ganzen Hörerinnen und Hörer wussten das noch nicht. Nein, und das ist für mich ganz wichtig, dass man auch die Fakten zusammen hat und dann einfach gucken kann, wie kann ich diese Fakten bewerten und nicht einfach mal eben schnell aus dem Bauch heraus, so nach dem Motto, oh, mein Bauchgefühl sagt mir, das muss jetzt so und so funktionieren, weil wie häufig hat man das selber schon erlebt, wenn man vom Bauchgefühl her denkt, ach, das müsste eigentlich so sein, wenn man dann mehr Informationen hat und dann doch tiefer in irgendeinem Thema drinsteckt, dass man dann sagt, oh, hast du dich ein bisschen getäuscht, sieht doch anders aus die Welt. Ja. Und von daher glaube ich, es tut uns nicht gut, dass es alles so schnelllebig geworden ist. Und ich glaube, es tut uns auch nicht gut, dass alle Informationen immer und überall verfügbar sind. Weil es auch immer vielen so ein gesundes Halbwissen vermittelt. Mhm. Und das hat noch nie geholfen, Probleme gut zu lösen.
Dann habe ich nämlich direkt eine Anschlussfrage. Oh Gott, ich wollte hier keinen erschrecken. Oder zusammengezuckt nehmen. Ja, weil wie wir Politik machen und wie wir Politik sehen, hat sich natürlich dadurch wahnsinnig geändert. Aber an euch beide jetzt mal direkt gefragt. So eine Generationsfrage einmal. Ich habe, wie gesagt, das Gefühl, Politik ist schon ziemlich präsent so in meinem Leben. Und wenn jetzt sich Leute entscheiden würden, ich kenne auch ein paar Leute, die dann jetzt angefangen haben, ja, für Parteien zu arbeiten, so, das überrascht jetzt keinen so krass. Es ist halt, ja, cool und man sieht das dann auch, wie das sich so evolutionär aufbaut irgendwie über das Leben. Wie präsent war Politik oder politisches Engagement, als ihr so alt wart wie ich? Also, ja, ungefähr. So, wenn man so anfängt, sich für seine Karrieren sozusagen zu entscheiden.
Wie war das, als ich in deinem Alter war?
Genau.
Null.
Gar nicht präsent?
Ja. Also das waren die anderen. Also ich kann ja mal sagen, ich komme aus so einem Arbeiterhaushalt. Mhm. Mein Vater war Stauer im Hafen und meine Mutter war Putzfrau. Zugefrau nannte man das. Zugefrau hieß das zu der Zeit. Und Bildung war für die anderen. Mhm. Und Politik, das waren die Politiker. Und mir ist nicht vermittelt worden, und das steht ja nicht stellvertretend für meine Generation, weil das sehen wir an dem Beispiel unserer Gästin, dass das auch ganz anders sein kann. Also bei mir war das tatsächlich null vorhanden. Mhm. Was ich hatte, war ein Interesse an, also ich bin demonstrieren gegangen, also ich habe eine Meinung gehabt, gegen Atomkraft war ich unterwegs.
Das hast du
und
erzählt,
gegen Seppel zum Beispiel, das war das Schul, weiß ich nicht was, irgendeine Veränderung. Da habe ich dann hier in der Hamburger Straße, ist ein Einkaufszentrum, da saß und sitzt immer noch, die Hamburger Schulbehörde, weiß ich gar nicht. Da haben wir demonstriert, sind da raus aus dem Klassenraum und meine Mutter hat mir eine Entschuldigung dafür geschrieben, weil sie es richtig gut fand, dass ich mitgegangen bin. Also und dann war es das auch.
Wie war das bei dir?
Meine Mutter ist sehr unpolitisch. Mhm. Mein Vater ist, seit er 16 ist, Mitglied in der SPD. Und ich bin natürlich als Kind damit aufgewachsen, was total klasse war. Und ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht habe, was ich da tue, aber man konnte mit Kleister rumspielen. Ich durfte mit Händen voll schon als Kind im Kleister irgendwelche Plakate mitkleben, war mir auch egal, wer da drauf war, weil ich durfte mit Kleister spielen. Das war mega.
Lustig.
Und ich kam dann auch relativ glücklich, weil ich mit meinem Vater damit durfte, wieder nach Hause. Und ich sag mal, da habe ich Politik irgendwo kennengelernt, aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin nie in eine Partei eingetreten, weil ich immer gesagt habe, okay, das ist gut und schön, wenn dein Vater das macht und wenn er da sich politisch engagiert. Ich habe mich auch nicht engagiert. Gut, ich habe hier und da mal geholfen, ich kannte auch alle seine Freunde und, aber ich bin auch immer wählen gegangen, weil ich das von zu Hause mitgekriegt habe, wo mir immer gesagt wurde, wenn du nicht wählen gehst, dann kommt immer das, was du nicht möchtest. Und vom Grundsatz her ist es so, dass jede Stimme zählt. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe mir auch immer genau angeguckt, was wähle ich oder auch in gewissen Teilbereichen, wen wähle ich. Mhm. Und ich habe auch bewusst mal Personen gewählt, die in der Partei waren, die ich eigentlich nicht so mochte. Ich habe mal jemand als Ortsvorsteher gewählt, der für den Ort total klasse war, der richtig viel bewegt hat und der war einfach ein Typ. Okay, der war eine FDP. Also ich würde normal keine FDP wählen, weil das nicht meiner politischen Einstellung entspricht. Aber spannend, das war eine Persönlichkeit und ein Mensch, wo ich gesagt habe, es ist egal, in welcher Partei er ist, weil er als Mensch gut ist und als Mensch was bewegen kann. Und deshalb habe ich ihn gewählt. Und da sind dann immer so die Punkte, ich bin immer rangeführt worden, dass man wählen soll oder muss oder seine Stimme abgeben soll. Aber politisch tätig war ich lange nicht.
Warst du lange nicht. Aber das heißt, für dich war das Verständnis von Politik aber auch schon eben etwas bewirken können, also wirksam sein können?
Ja, man kann was bewegen und man kann auch im Kleinen was bewegen. Aber ich finde, das darf man nicht nur auf die Politik beziehen, mhm. weil wenn ich an meinen Mund halte und nichts sage, dann weiß der Gegenüber nicht, was ich meine und was ich will. Ja. Und ich war leider, Gott sei Dank, nie zurückhaltend und ich habe immer meine Meinung gesagt. Damit eckt man im Leben an, aber man kann sich nie vorwerfen lassen oder man muss sich auch nie vorwerfen lassen, na, hättest du ja mal was sagen können. Das habe ich immer gemacht. Ja. Also ich habe immer zu meiner Meinung gestanden und ich habe auch einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Ist manchmal auch sehr schwierig, aber ich hasse das, wenn ich selber denke, das ist mega ungerecht, was da jetzt gerade passiert. Dafür gehe ich auch auf die Straße. Ja. Und das sind so Sachen, da hat ja jeder so seine Werte, die er auch von zu Hause mitbekommen hat. Und ja, von daher sind das so Dinge in meine politische Karriere. Also wenn ihr jetzt denkt, nur weil ich Oberbürgermeisterin bin, die habe ich von langer Hand geplant und das ist sowas, habe ich strategisch drauf hingearbeitet? Nee. Gar nicht. Ich habe einem guten Freund meines Vaters einen Gefallen getan. Der hat mich gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte, in einem Kurort als Bürgermeisterin zu kandidieren. Man muss dazu sagen, Bad Pyrmont, ein Ort, der eher sehr konservativ eingestellt ist, um nicht zu sagen, in den politischen Farben tief schwarz. Und er fragte mich, ob ich da nicht kandidieren könnte, um die SPD so ein bisschen mit auch nach vorne zu bringen. Und ja, ich konnte. Und man hat mir vorher gesagt, so nach dem Motto, naja, du kannst das Ding gar nicht gewinnen. Ja. Da lässt es sich auch gut Wahlkampf machen.
Der klassische Underdog, also das ist doch eine beliebte Rolle in jeglichen Formen von Kandidatur.
Ja, was heißt in jeglichen Formen? Aber man kann dann gut Wahlkampf machen.
Ja,
und für mich war auch völlig klar, das war ein Amtsinhaber, der war schon länger da, seines Zeichens CDU. Und er hat eigentlich, wenn man sich das so von außen betrachtet, nicht so richtig falsch gemacht. Also es gab da auch keinen Ansatzpunkt, wo man hätte sagen können, das war totale Fehlentscheidung und falsch und dieses und jenes. Ja, ich habe mit 203 Stimmen mehr gewonnen.
Wie viele Leute haben da gewohnt? Das klang sehr klein. Oh ja, das ist aber schon dann ja auch durchaus ein Unterschied. Also
20.000 plus minus. Ja, und dann bin ich da so ein wenig, ich sag das mal in Häkchen, durch Zufall reingestolpert und habe dann für mich gesagt, ich war vorher in dem Bereich Mergers and Acquisitions tätig. Ich habe Firmen restrukturiert und saniert. Und dann habe ich gedacht, na Herrgott, was du in der Firma kannst, das kannst du auch in der Stadt. Es war sehr blauäugig, das muss man an der Stelle auch ehrlicherweise sagen. Für eine Stadt braucht man viel, viel länger, viel mehr Geduld. Und Menschen, die in der freien Wirtschaft arbeiten und Menschen, die für eine Verwaltung arbeiten, ticken komplett anders. Und man muss mit ihnen auch ich will das gar nicht bewerten, was besser oder schlechter ist, aber man muss mit ihnen anders umgehen.
Ja.
Man muss sie anders mitnehmen, man muss anders erklären. Mhm. Und wenn ich das aus meiner heutigen Sicht her betrachte, ich bin sehr froh, dass ich aus der freien Wirtschaft dann in so ein politisches Amt gewechselt habe, weil ich kenne jetzt beide Seiten. Und beide Seiten haben was, beide Seiten sind gut und keine ist besser oder schlechter, sie sind einfach nur anders. Nur, weil ich in Verwaltungsstrukturen denke, weil ich ganz knallhart nach der Linie, wie sie vorgegeben ist, einen Sachverhalt abarbeite, in Klammern, sucht das mal in der freien Wirtschaft, dass das jemand so vernünftig und sauber und ordentlich macht. Das macht nämlich keiner.
Ja.
Und das ist eine Wahnsinnsleistung. Und das ist etwas,
wird
auch diesen Verwaltungsmitarbeitenden so Unrecht getan, indem es immer heißt, boah, die sind ja nur so faul und die machen ja nur Dienst nach Vorschrift und sonst
total wertvoll oft, ne?
Richtig, die können Vorschrift und die können zu 100%, wenn nicht gar zu 1000% exakt diese Vorschrift auch mit einer Ermessensausübung, wie man Ermessen rein formal juristisch auszuüben hat, ausüben. Und wer kann das in der freien Wirtschaft? Viele nicht. Die haben andere Qualitäten.
Correct.
Die sind in anderen Dingen gut. Aber so dieses Ewige, dass man über Verwaltungsmitarbeitende sagt, naja, die arbeiten nur ganz wenig und die schieben die Akten von rechts nach links.
Auch also wieder
ein Stereotyp. Was da immer gesagt wird, das ist so falsch.
Ja. Müssen wir da aufgeklärt werden?
Ja, ich glaube schon. Wenn ich von außen reinkomme und noch nie mit einer Verwaltung gearbeitet habe, bin ich am Anfang entsetzt, weil es ein völliger Kulturwandel ist, wo ich dann immer denke, oh Gott. Aber je näher ich das kennenlerne, desto mehr sehe ich dann auch die Stärken dort und desto mehr ist es mir dann vertraut. Und irgendwann komme ich an einen Punkt, ich meine, gut, ich mache das jetzt seit 2006, also es ist doch schon ein bisschen, desto mehr sehe ich, dass beides gut ist.
Ja.
Und ich auch gar nicht verteufeln möchte, dass ich sage, oh, die Wirtschaft war besser oder oh, ja, in der kommunalen Verwaltung ist das besser. Nee, ich habe da ein ganz tolles Team und das ist also auch schlagkräftig und die sind da alle unterschiedlich drauf, aber die haben durchaus ihre Qualitäten.
Aber das ist so cool zu hören, weißt du, dass man, weil ganz oft nämlich, wenn Leute so, keine Ahnung, so in der freien Wirtschaft ja dann auch Großkonzern mit Start-up oder Agentur mit Unternehmen, mit all sowas vergleichen, dann ist es bei vielen tatsächlich nur eine politische Antwort zu sagen, das ist alles super. Und man merkt bei dir, du sprühst so davor, dass es wirklich, du bei allem die Vorzüge siehst. Und ich glaube, ohne jetzt, wir haben natürlich leider noch nicht zusammen gearbeitet über diese zwei Mikros hinaus. Aber ich glaube, das macht dich auch gerade dann zu so einer tollen Urbürgermeisterin, ne? Dass du in den Dingen die unterschiedlichen Werte findest. Und dass viele Leute nicht können auch oft, weil man sehr eindimensional wird teilweise heutzutage, finde ich.
Ja gut, aber es ist immer die Frage, magst du Menschen oder magst du keine Menschen? Ich mag Menschen und ich arbeite gerne mit Menschen zusammen. Ja. Aber für mich ist es auch wichtig, mit Menschen zu arbeiten. Mhm. Also ich könnte nicht den ganzen Tag nur mit verstaubten Akten irgendwo sitzen. Dann hätte ich ein Problem. Dann würde ich irgendwann unglücklich sein.
Ja.
Ich brauche die Menschen, auch die Herausforderung, mit den Menschen gemeinsam irgendetwas zu erreichen und das eine oder andere umzustrukturieren. Klar ärgert man sich da mal über den einen oder die andere, aber das gehört dazu, weil das dann auch wieder so viel Energie freisetzt, wenn man denkt, warum ärgerst du dich jetzt in dem Moment? Und man darf auch die Fehler nicht immer nur bei den anderen suchen, man muss sie auch manchmal bei sich selber suchen. Und das ist gerade in so einer Kommunalpolitik und in so einem Rathaus, ich glaube, viele Menschen haben so eine Vorstellung, die gar nicht der Realität entspricht, weil wir haben starre Gesetze und starre Vorgaben, wie wir viele, viele Dinge machen müssen. Wir sind auf der einen Seite Ordnungsbehörde, da müssen wir dem Bürger gegenüber böse sein, weil wir Bußgelder verhängen, weil der hier falsch geparkt hat, weil der hier seine Steuern zahlen muss oder. Aber wir sind dann auch die helfende Behörde. Alle, die zum Beispiel im Sozialamt bei uns ankommen, die haben natürlich einen Anspruch. Und da müssen wir auch helfen und gucken, dass die ordentlich untergebracht sind, dass die ihren Scheck rechtzeitig kriegen, dass sie auch eine Möglichkeit haben, diesen Scheck einzulösen, dass die auch an ihr Geld rankommen. Und da haben wir auch eine große Verantwortung. Oder wir sind für die ganzen Schulen verantwortlich, dass alle Schüler genug Platz haben, dass die Gebäude ordentlich ausgestattet sind. Oder wir sind dafür verantwortlich, dass auch hausintern alles digitalisiert wird oder dass die Menschen vor Ort bauen können, dass der ganze Verkehr vernünftig fließt, also alle Ampeln, alle Straßen, alle Parkplätze, also alles, was eine Stadt ausmacht, alles. Dafür sind wir als Rathaus verantwortlich und das ist so unterschiedlich, so vielschichtig. Und dann haben wir die Politik, also unsere Stadtvertretung, die, wenn man das so von der modernen Struktur sieht, eigentlich als Aufsichtsrat sozusagen zu betrachten ist, wenn ich es mal rüberspiegel auf eine Firma. Die haben gewisse Ideen, natürlich politisch motiviert in jeweilige andere Richtungen. Und die geben uns oder sollen uns idealiter nach der neuen Doppik die Ziele vorgeben. Ja, es klappt noch nicht ganz so gut, aber die sollen uns Ziele vorgeben und sich darauf einigen, was ist eigentlich das, was wir als Auftrag von denen noch vorgegeben kriegen, was überhalb der gesetzlichen Aufträge ist. Und das üben wir jetzt gerade auch mit den Zielen, weil natürlich früher aus der Kameralistik das für die Politiker wichtig war. Ich habe bestimmt, dass da die Bank hingekommen ist und ich habe bestimmt, dass da ein Baugebiet X entsteht und ich habe dieses und jenes, was jetzt sich auch so ein bisschen geändert hat oder man auch ändern wollte, aber was natürlich sich auch erst nochmal eingelebt werden muss. Das heißt, Politik hat eine ganz andere Aufgabe und man muss auch dazu sagen, die drei unterschiedlichen Ebenen zwischen Kommunalpolitik, Landespolitik und Bundespolitik beschäftigen sich ja auch alle mit ganz, ganz unterschiedlichen Dingen.
Okay.
Weil die Kommune, ich sage mal, das ist die Königsklasse der Politik.
Das glaube ich tatsächlich aufs Wort.
Direkt. Ehrlichste Politik. Ja. Das ist die direkteste Politik.
Ich wollte gerade die direkteste. Ne?
Und ich kriege direkt mit dem, was ich mache, was bewirke ich damit? Und ich finde immer, ich habe einen gewissen Wahlkampf, da kann jemand, können alle ihre politischen Inhalte haben, aber danach ist es eine Frage des Kompromisses, weil eine Straße muss gemacht werden. Und das ist dann immer nur eine Frage, nicht ob, sondern wie. Und über das Wie kann man hervorragend diskutieren. Dass der eine sagt, ich will da ganz viele Blümchen und der nächste sagt, nee, ich will da nur Laternen stehen haben oder sonst was. Ja, ist ja so.
Kommt im Endeffekt ja auf solche Gespräche wahrscheinlich dann
Richtig, und zu, das ist die Aufgabe. Ja. Das ist dann einfach das. Eigentlich nach der Zielvorgabe heißt es, der Grünanteil in der Stadt soll so und so viel Prozent und der andere so und so viel und der Rest ist Sache der laufenden Verwaltung, aber das klappt noch nicht.
Das finde ich aber total interessant, weil dieses Kompromisse leben können und auch Menschen mögen müssen sozusagen, wenn man in den Job möchte. So. Glaubst du, das ist was, was viele Menschen, gerade auch vielleicht irgendwie junge PolitikerInnen, wenn sie anfangen in die Politik zu gehen, du damals, als du den Wechsel wirklich gemacht hast, denen das so bewusst ist, dass Politik eben nicht nur ein krasser, harter Meinungsaustausch ist, sondern im Endeffekt sehr viel Menschlichkeit und sehr viel Kompromiss?
Es kommt immer darauf an, welche Vorbilder ich habe oder mit wem ich zusammen dann auch in der Politik bin. Ich finde das bei uns in der Stadtvertretung sehr gut. Wir haben eine gesunde Mischung aus Jung und Alt. Cool. Der weibliche Anteil könnte noch ein Ticken höher sein. Aber wir haben sehr junge Leute drin und das parteiübergreifend. Und wir haben aber auch viele Ältere. Und wenn die gut miteinander innerhalb ihrer Fraktion harmonieren, das heißt, die Jüngeren von den Älteren was lernen, aber auch die Älteren von den Jüngeren, weil das ist keine Einbahnstraße.
Nee, total.
Ja, aber das, das muss dann allen Beteiligten auch klar sein. Dann ist das toll. Natürlich geht man rein, weil man ein politisches Ziel hat. Und natürlich hat man seine Ideale und natürlich möchte man dafür stehen. Aber es ist dann immer die Frage, auf welcher Ebene mache ich das? Weil, nehmen wir zum Beispiel das, wofür Uta mal auf die Straße gegangen ist. Ich bin gegen Atomkraft. Wir als Kommune, wir auf der kommunalen Ebene, wir können mit einem Bebauungsplan gucken, dass irgendwo irgendetwas nicht gebaut wird. Aber ein Atomkraftwerk, was nicht von uns beschlossen wird, weil rein formal wir dafür nicht zuständig sind, da muss ich auch, da kann ich zwar als Kommunalpolitiker auf die Straße gehen, da kann ich aber auch als Oberbürgermeisterin politisch auf die Straße gehen, weil keiner von uns hat das zu entscheiden. Das wird nie bei uns in der Stadtvertretung behandelt werden, ob das gebaut wird oder nicht. Also von daher muss ich immer gucken, für was gehe ich auf die Straße. Und häufig gehen Menschen natürlich für die großen Klimaziele und für den großen Klimaschutz auf die Straße. Und das sind ganz viele Bundesthemen. Und für die meisten Bürgerinnen und Bürger ist Politik auch gleichbedeutend mit den Bundesthemen, die wir auf der kommunalen Ebene gar nicht so haben. Bei uns geht es darum, bauen wir eine neue Kita, wie viele Kita-Plätze brauchen wir, wenn man sich auch unsere Ausschüsse anguckt. Ja, wir haben auch einen Umweltausschuss und da wird sich drüber unterhalten, an wen vergeben wir jetzt die Papierentsorgung.
Voll wichtig, ehrlich gesagt, im Endeffekt.
Naja, wie du schon gesagt hast,
Leben
deutlich dran, ja genau.
Ja, aber das Leben in der kleinsten Gemeinschaft, die wir vor Ort haben, das Leben in der Kommune, das ist das, was wir regeln und worum es bei uns geht.
Ja.
Also das heißt, es geht darum zu gucken, geht es den 82.525 Bürgerinnen und Bürgern, die ich Stand 30.04. diesen Jahres
geboren wurde?
Nein, Stand 30.04. diesen Jahres, das muss ich vielleicht auch ehrlicherweise dazu sagen. Genau, da sind wir ganz korrekt. Nein, aber für die bin ich verantwortlich und für die machen wir das. Das ist die Stadt Norderstedt, die Kommune, die eigene Herausforderungen hat, die im Bereich der Digitalisierung für sich verantwortlich ist, die dafür verantwortlich ist, wie viel Glasfaser haben wir bei uns in der Erde. Wir sind fertig. Und dadurch, dass wir fertig sind, dadurch, dass wir damit fertig sind, suchen wir uns natürlich auch noch neue Aufgabenbereiche und Gebiete. Ja, wir erobern damit jetzt so ein bisschen Hamburg.
Ich sehe schon.
Also das WLAN, was ihr hier so in den ganzen Bussen und Bahnen habt im HVV, das ist alles noch leer steht.
You heard it here first.
Ja, Mobby, klick. Das sind wir. Ja, okay. Auch auf der Reeperbahn. Überall, ne? Ach. Wer sich bei Mobby Klick bei dem Wahl einwählt, der wählt sich in Norderstedt ein.
Aber das finde ich total crazy. Und dann, ich weiß auch schon, dass Uta gleich noch eine zweite Frage stellen will, deswegen die noch kurz dazwischen geschoben. Weil ich muss zugeben, das ist bei mir total das Gleiche. Also ich sehe überall immer diese Lokaldiskussionsplakate hängen und da ist die Person und da ist der und kommt zur Diskussion mit deinen KommunalpolitikerInnen. Ich war einmal bei sowas bisher und das war, ist wirklich original 6 Jahre her und ich weiß noch nicht mehr, worum es ging. Okay. Und die ganzen, genau wie du gesagt hast, ne, so Bundesthemen, die sind sehr, sehr präsent, da diskutiert man auch drüber, da hat man dann irgendwelche Stories, die geshared werden von FreundInnen, wenn irgendwelche neuen Regelungen kommen. Was würdest du dir denn wünschen, was Leute mehr über Kommunalpolitik wissen sollten? Oder wie Kommunalpolitik vielleicht dir noch zu wenig gesehen wird bei uns?
Ich würde mir wünschen, dass Menschen sich Gedanken darüber machen, wie funktioniert das Zusammenleben in der Kommune eigentlich? Mhm. Wer ist dafür verantwortlich, dass es genug Kita-Plätze gibt, dass auch die Straßen gereinigt sind, dass also alles, was sich in einer Kommune, wenn neue Baugebiete entstehen, wenn die öffentlichen Freibäder, die Wasserversorgung, die Strom, ja gut, das kann manchmal auch privatisiert sein, das ist jetzt speziell Norderstedt, dass das auch alles kommunal ist, wenn ich das so an der Stelle, ja, ich sag mal, ich denke da natürlich arg gefärbt.
Aber grundsätzlich nicht diese Metadiskussionen immer nur, meinst du, ne? Zu sagen, man müsste doch mal, man sollte doch mal, zu sagen, ey, ihr könnt hier.
Richtig, ihr könnt hier und da kann man auch direkt vor Ort was bewegen.
Und wie seht ihr das? Diskutiert doch mit uns im Anschluss auf Instagram unter altesau.podcast. Ansonsten hören wir uns in 2 Wochen überall da, wo es Podcasts gibt. Ihr wollt nichts verpassen? Dann abonniert uns einfach und hört schon jetzt einmal in die nächste Folge rein.
Ja, nee, und ich glaube auch, selbst wenn es so wäre, dass wir alle nur Ballerspiele zocken würden, ich glaube, es gibt irgendwie in deiner Generation oft noch so den Stereotyp gegenüber uns, zu sagen so, yeah, it's because of that damn phone. Oder als wäre alles Leid auf dieser Welt begründbar damit, dass es irgendwie Ballerspiele gibt.
So, Prosecco?